Die Schreibenden von Anja Görz.
Hier sind die Schreibenden, der Podcast über das Schreiben, über all das, was Schönes am Schreiben, aber natürlich auch die Schwierigkeiten. Heute aus einem wunderschönen Garten in Mecklenburg-Vorpommern. Es kann dadurch sein, dass ab und zu der Wind mal in dieses Gespräch pustet, dass ein Flugzeug zu hören ist oder der ein oder andere Trecker. Und zu Gast ist heute Romy Völk. Und wenn Sie hier zu Hause sitzen oder ihr zu Hause sitzen, sagt, das heißt nicht Romy, das heißt Romy. Bei dir, liebe Romy, ist es Romy, richtig?
Bei mir ist es mittlerweile beides. Ich komme aus dem Osten und dort sagt man Romy. So kannte ich es, bis ich in den Westen gegangen bin. Ich wohne mittlerweile im westlichen Norden. Und das war das Erste, was ich so nach der Wende erstmal lernen musste, dass man tatsächlich im Westen Romy sagt. Aber ich höre auf beides.
Und deine Eltern, die sich ja Romy gedacht haben und nicht Romy, ja. Waren die inspiriert von Romy Schneider?
Nein, meine Mutter streitet das bis heute ab. Ich sollte Cornelia heißen und das ist jetzt wirklich nur unter uns. Ne?
Genau.
Und ich bin total happy, dass sie sich noch umentschieden haben. Aber sie bestreitet, dass es an Romy Schneider lag.
Gut, wir bleiben bei Romy und starten zunächst wie immer in dieser Sendung mit dem Lebenslauf. 1974 in Meißen geboren, dann hast du Jura studiert, bist in die Wirtschaft gegangen, hast 10 Jahre in Leipzig für ein großes Unternehmen gearbeitet. Mit Mitte 30 dann die Entscheidung, jetzt will ich meinen Traum leben und schreibe nur noch. Job gekündigt, Wohnung gekündigt in den Norden gezogen. Jetzt lebst du, wie du schon gesagt hast, mit deinem Mann in der Elbmarsch in der Nähe von Hamburg. Da entstehen auch die Romane. Und die Affinität zum Norden ist ja eigentlich schon dadurch gegeben, dass auch dein Vater seine ersten Lebensjahre in Ostfriesland verbracht hat, oder?
Ganz genau. Sehr gut recherchiert. Mein Papa ist tatsächlich Ostfriese, auch wenn er mit 7 Jahren wieder in den Osten gegangen ist. Damals, er ist 48 geboren, also Nachkriegskind. Die Familie wollte auswandern. Die waren unterwegs von Meißen, also von Sachsen in Richtung Schweden. Und dann kam Karl-Heinz, also mein Papa, und die waren in Greetsiel in Ostfriesland. Und es gibt dort 3 Postkartenhäuser, die eigentlich fast auf jeder Postkarte von Greetsiel sind, am Hafen, kennt wahrscheinlich jeder. Dort haben die drin gelebt, aber unter sehr ärmlichen Verhältnissen. Der Papa hat sich als Krabbenfischer verdient und mein Vater ist auf dem Krabbenkutter geboren.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob diese Geschichte wirklich stimmt.
Die stimmt, tatsächlich. Also es war halt so nach dem Krieg, ne? Die Mutter musste mit und dann ist eben dort, ja, was passiert, nämlich das Kind ist geboren und was schreibt man dann in den Ausweis oder in die Geburtsurkunde, ne? Also habe ich mir erklären lassen, da kommt nicht Länge und Breitengrad rein, sondern tatsächlich das nächste Island und das war
so
bald
rum.
So wie
bei Tatjana Kruse, die ja auch erzählt hat, in der Bahn geboren, da ist dann der nächste Bahnhof
ähnlich,
sozusagen,
ne? Genau.
Aber das ist doch wahrscheinlich der Knaller auf jeder Familienfeier, diese Geschichte, oder?
Ach, nicht mehr. Irgendwann ist der Schuh auch ausgelatscht, aber ich finde es immer schön, wenn ich das so auf Lesungen anbringen kann, weil der Fiesner hat eine Sechsin, die jetzt norddeutsche Krimis schreibt, aber dann ist der Bezug sofort da.
Die norddeutschen Krimis, Totenweg war der erste Band der Reihe, die es von dir gibt, Frieda Paulsen und Bjarne Haverkorn. Band 2 ist auch schon erschienen, Bluthaus, und Band 3 ist jetzt sozusagen fast schon, der glüht schon vor, ist schon fast da. Und wenn wir auf deinen Lebenslauf gucken, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig geordnet und straight, aber wenn man mal guckt, 1974 in Meißen geboren, ist eine Stadt, die man vor allem kennt wegen des Porzellans, also zumindest wenn man noch nie da war.
Genau.
30.000 Einwohner, als du geboren wurdest, DDR. Kannst du dich an diese Zeit noch erinnern? Hast du noch Erinnerungen an die DDR?
Klar, man hatte ja noch Bilder. Also ich weiß noch, wie ich da im Krankenhaus lag. Ich hatte eine Mandel-OP, das waren Meißen. Das sind so einzelne Bilder, die man halt mitnimmt. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, nicht in Meißen. Also ich bin wirklich so ein richtiges Landei. Mit 23 bin ich erst tatsächlich in die Stadt gezogen, nach Dresden, wo ich auch studiert habe. Und ich hatte eine ganz tolle Kindheit in der DDR. Ich muss wirklich sagen, für Kinder ist viel gemacht worden. Wir hatten wirklich ein tolles Leben dort auf dem Land. Das möchte ich auch nicht missen und auch die 16 Jahre nicht, die ich in der DDR aufgewachsen bin, weil mich das schon sehr geprägt hat.
So ein Datum wie 30 Jahre Mauerfall in diesem Jahr, ist das was Besonderes für dich?
Ja, doch. Irgendwie schon. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass die Wende gekommen ist und dass ich die Möglichkeiten hatte, die ich bekommen habe, also mit Jurastudium und jetzt eben auch mit dieser zweiten Karriere. Aber mich erdet das immer, ne? Gerade wenn solche Daten anstehen oder wenn der Feiertag ist am 3. Oktober, dass ich schon drüber nachdenke, wo meine Wurzeln sind. Und die sind halt in der DDR. Ich bin ein DDR-Kind. Ich habe da einige Sachen miterlebt. Ich war zu jung, um wirklich politische Repressalien zu erleben. Ich habe natürlich Sachen an der Schule erlebt, so wenn Bravo-Bildchen getauscht wurden, das kann sich keiner vorstellen. Wir haben Bildchen, einzelne Bildchen aus der Bravo, so unter der Hand. Da wurde dann irgendwie mit Naturalien getauscht. Wir hatten auch keine Westverwandtschaft, es gab nie Westpäckchen. Und ich habe das immer natürlich gesehen, wenn andere Kinder da was getragen haben oder mit hatten. Aber nichtsdestotrotz war es auch im Tal der Ahnungslosen, das nannte man ja so dieses Dresdner Land. Wir hatten quasi auch keinen Westempfang. Und ich denke immer gerne mal dran an diese Zeit.
Wenn man da so eine Kindheit erlebt hat, dann ist es ja, also ich weiß das von Leuten auch, für die ich für mein Ostbuch recherchiert habe, die eben sagen, wenn man dann mit anderen Menschen gleichen Alters zusammenkommt, dass man eben viele Erinnerungen gar nicht teilen kann an Fernsehserien. Selbst Süßigkeiten waren unterschiedlich. Okay. Kinderbücher waren anders. Wenn du mal zurückdenkst, gab es ein Kinderbuch, was für dich besonders wichtig war, was wir im Westen gar nicht kannten?
Absolut. Schön, dass du die Frage stellst, weil es wirklich ein Buch gibt, was mich auch wirklich so ein bisschen in diese Schreib- und Krimi-Laufbahn reingeworfen hat. Das nennt sich Käuzchenkuhle. Viele Ostdeutsche werden sofort sagen, ja klar. Das ist in der Schule gelesen worden, auch behandelt worden. Das ist so ein kleiner Jugendkrimi, der, glaube ich, sogar in MacPom spielt, wo wir gerade sitzen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Ich habe das auch als Erwachsene noch gelesen. Ich habe es auch im Regal stehen. Und das ist eins meiner wichtigsten Kinder- und Jugendbücher gewesen.
Wie ist das für dich, dass so viele Dinge vergessen worden sind? Also es ist ja dann tatsächlich irgendwann, man kann schon sagen, fast eine Übernahme gewesen. Also alles, was mitgenommen worden ist an Erinnerungen, an Kindheitsbüchern, an solchen Dingen, ist ja aus dem Westen gar nicht hinterfragt worden. Also, oder bist du mal gefragt worden, was hast du früher gelesen? Womit habt ihr euch beschäftigt?
Ach doch, also das schon. Ich bin, wie gesagt, jetzt im Norden und habe da auch viele Freunde, die sich schon interessieren, die auch fragen, wie war es denn damals? Und erzähl doch mal. Und was hattet ihr nicht? Stimmt das denn? Also das Interesse ist definitiv da und man hat natürlich viel im Gepäck, nicht nur Erinnerungen, sondern einzelne Bücher, die man mitgenommen hat. Ich habe noch aus der Schulzeit so ein paar Anstecker, wir haben ja ganz viele so kleine Auszeichnungen bekommen, die habe ich natürlich mitgenommen, irgendwelche Ehrennadeln und Wimpelchen und so weiter. Was ich leider nicht mehr habe, das finde ich schade, sind so die Pionierhalstücher, also das Blaue und das Rote und die FDJ-Bluse, weil irgendwie ist, ich war noch in der FDJ. Ich war ja 16 und ab 14 konnte man da eintreten und das ist ja meine Vergangenheit und das ist alles weggeworfen worden, weil irgendwie wollte man das loswerden damals und heute finde ich es sehr, sehr schade. Aber einzelne Sachen, auch die Ausweise, Kinder- und Schwimmausweise, ne, die Schwimmstufen, es gab keine Seepferdchen, wir hatten Schwimmstufen, das habe ich aufbewahrt, meine Zeugnisse und das trage
ich auch
mit.
Das ist ja auch schön, das ist ja, es gibt ja immer dieses Gerede dann darüber, irgendwie, was alles schlecht war an der DDR, aber dass da jeder seine Jugend, seine Kindheit, seine erste Verliebtheit, seine Schulzeit hat, wird dann eben oft vergessen. Gibt es einen Geruch oder einen Sound, bei dem du sofort wieder zurück bist?
Wir sind gestern hier gefahren zum Badesee und da war so ein Geruch nach Heu. Da war ich so von meiner Kindheit, aber ich glaube, das hat jeder. Ja, das hat mit Osten, Westen nichts zu tun. Da ist man sofort wieder in der Kindheit auf dem Land.
Wenn wir nochmal ans Studium zurückgehen, du hast Jura studiert. War das ursprüngliche Ziel, mal Anwältin zu werden? Oder gab es gar keins?
Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe zuerst Journalistik studiert, 92 in Leipzig. Und es waren ganz schwierige Verhältnisse an der Uni. Es war kurz nach der Wende. Wir waren unglaublich viele Studenten und wenig Lehrkräfte. Und ich habe irgendwann nach einem Jahr das Handtuch geworfen, weil man in die richtigen Kurse gar nicht reinkam, weil das unter der Hand vergeben wurde, weil Leipzig nach der Wende auch nicht schön war. War so Wintersemester, ich erinnere mich, das war so eine Baustelle Leipzig, war ja nicht so schön wie heute. Und ich habe mich so einsam und unwohl gefühlt und dazu konnte ich nicht die Sachen studieren, die ich wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gebe auf. Und habe gemerkt, auch das Journalistikstudium ist nicht das Schreiben, was ich gern machen wollte, nämlich das belletristische Schreiben.
Also der Zeitung, Wunsch war damals schon da,
das Schreiben? Das Schreiben, das war klar. Also das war schon seit, weiß ich nicht, 7., 8. Klasse, wusste ich, ich will mal in die Richtung gehen. Und was sagt man? Journalistik, ne? Kannst du schreiben. Aber der Zeitungsstil war nicht mein Stil, das merkte ich ganz schnell. Bin dann also von Leipzig weg, nach Dresden zurück und was soll ich sagen, eine gute Freundin hat Jura studiert und damals war Ellie McBeal total angesagt und ich habe gedacht, ja,
klar,
super.
Dann mache ich das halt mal sehen, wie meine Kollegen so
ich finde das großartig, ich möchte gerne Anwältin sein und schon im zweiten Semester war mir klar, dass das in Deutschland natürlich eine ganz andere Art ist und dass das sehr trocken ist und sehr theoretisch. Aber ich bin auch ein Kämpfer und ich habe mich durchgekämpft, ich habe tatsächlich das erste und zweite Staatsexamen gemacht. Obwohl mir klar war, ich werde nie als Juristin arbeiten.
Du hast dann, wir überspringen jetzt mal ganz viel, du hast dann in Firmen gearbeitet und Mitte 30 hast du dann aber die Entscheidung getroffen, sozusagen das sichere Schwarzbrot zu verlassen und deinen persönlichen Kuchen anzuschneiden, also den sicheren Job aufgeben und zu sagen, ich bin jetzt hauptberuflich Schriftstellerin. Genau. Gab es so den Anlass oder das Ereignis, was dazu geführt hat, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
Ja.
Oder war das so eine Ansammlung und irgendwann war
ich denke auch. Also irgendwann war einfach der richtige Moment. Ich habe mir das so ein bisschen erarbeitet. Ich schreibe ja nicht erst seit 2012, als ich mich selbstständig gemacht habe. Man fängt ja früher an. Es gab viele Texte von mir schon. Ich hatte tatsächlich auch schon Anfang, also ich glaube so 2003 war das, einen Literaturagenten in Berlin mit meinem allerersten Roman, der in Dresden spielt. Und das lief so ganz gut an und zerschlug sich dann aber. Und es war gut so, dass ich noch mal ein paar Jahre quasi auf die Weide konnte. Noch mal Texte schreiben, meine Stimme, meinen Ton finden, meine Sprache. Und 2012 hat mein Arbeitgeber damals in Leipzig gesagt, wir schließen hier, bitte kommen Sie mit nach Berlin. Und das wollte ich nicht. Da war klar, ich gehe nicht mit. Und das war so...
So ein bisschen so eine Entscheidung, die auch von außen gefördert wurde.
Wurde gefördert. Also ich hätte es wahrscheinlich früher oder später sowieso gemacht, weil das war so stark der Wunsch, wirklich hauptberuflich zu schreiben. Aber in dem Moment war es klar, das nehme ich jetzt an. Und habe dann in Leipzig tatsächlich alles gekündigt. Also den Job bin ich mitgegangen, die Wohnung gekündigt, bin zu meinem damaligen Freund gezogen, habe dem so ein bisschen die Koffer vor die Tür gestellt und gesagt, so, ich bin jetzt da. Und habe mich selbstständig gemacht als Freiberufler und habe gedacht, es wird schwer, es war mir klar und es kann sein, dass du scheiterst, was ganz oft so ist in diesem Job. Aber ich wollte nicht irgendwann sagen, ich habe es gar nicht versucht.
Das du hast ja gewesen. Dann auch wahnsinnig viele Jobs gemacht, um dich zu finanzieren. Was war das Verrückteste, das Wildeste, das aus heutiger Sicht vielleicht Absurdeste, was du gemacht hast, um Geld zu verdienen?
Ach, absurd ist kein Job. Ich finde, alles... womit man Geld verdient, um sich finanziell abzusichern, ist super. Also ich habe immer gearbeitet, während meines Abiturs, während meines Studiums. Ich habe immer Jobs gemacht, das haben meine Eltern gefördert. Und das ist auch so eine Wertigkeit. Ich weiß, was es bedeutet, was Geld bedeutet. Ich glaube, ein bisschen absurd war die Situation, dass ich nach einem vollendeten Jurastudium und nach 10 Jahren in einem sehr gut bezahlten Job in einer Spülküche gearbeitet habe, in einem Restaurant. In meinem damaligen Ort, einfach weil ich gesagt habe, ich will Autorin sein und wenn ich da jetzt nebenbei jobben muss, damit ich diesen Traum erreiche, dann mache ich das und ich will jetzt nicht groß weite Strecken fahren und es war halt ein Restaurant um die Ecke, wo ich halt in der Küche jobben konnte und ich koche gerne. Und viele werden jetzt so denken, Gottes Willen, was macht die denn da, Spülküche, das kann ja nicht wahr sein. Aber es war so eine tolle Zeit, es war so ein tolles Team, ich habe so viel mitgenommen. Es war ein reines Männerteam in der Küche, also ich habe das wirklich genossen und ja.
Wie nachdrücklich das war, haben eben alle gehört, weil die Mikrofone immer scheppern, wenn du mit der Faust auf den Tisch haust. wenn man Romy Völk googelt, dann kommt immer der Satz, ihr erster Krimi-Totenweg. Das stimmt ja gar nicht, weil das war zwar der erste Bestseller, aber du hast ja vorher schon geschrieben. Ja. Aber um mal bei dieser Geschichte zu bleiben, das ist ja so ein bisschen wie das, was man sich vorstellt. Und da trifft es ja bei dir dann wirklich vom Tellerwäscher nicht zum Millionär, aber zum Buchbestseller, zum Buchmillionär, weil du hast dieses Ding geschrieben, abgegeben und dann kam irgendwann ein Anruf vom Lübbe Verlag.
Nee, ganz sowas nicht. Ich habe das geschrieben, habe 2014 damit begonnen und hatte vorher schon 3 Dresden-Krimis geschrieben. Ja. Es war also nicht das Debüt, dass man sagt, das allererste Buch, das war es nicht, aber das erste Buch in einem wirklich großen Verlag. Der Dresdner Verlag war total familiär, war großartig, es war eine tolle Zeit. Das war aber alles recht klein im Gegensatz zu dem, was dann kam. Ich habe das geschrieben und das war für mich so nochmal der Versuch, jetzt muss es klappen. Jetzt muss ich irgendwie diffus in einen großen Verlag bekommen, sonst wird das hier alles nichts mit der Selbstständigkeit. Du kannst nicht dein Leben lang Teller spülen und nebenbei schreiben, das war klar. Und habe dann natürlich, wie man das so macht, Manuskript verschickt mit Exposé, Absagen bekommen von Agenturen, die Jahre vorher auch schon von Verlagen. Und habe dann von der Hamburger Agentur, Agentur Kossack, die Zusage bekommen, es ist großartig, aber schreib fertig. Das Buch muss fertig sein, erst dann bieten wir es an. Also habe ich fertig geschrieben. Und er hat es angeboten zur Frankfurter Buchmesse 2015 und ich glaube, zwei Wochen später rief er mich an. Ich weiß noch, auf welchem Supermarktparkplatz ich stand, als dieser Anruf kam, dass er sagte, ich habe einen Verlag, der sich sehr, sehr, sehr interessiert. Das ist der allererste und das war Basta Löwe.
Mhm. Und die haben dann entgegen der ersten Idee was sehr Großes draus gemacht.
Genau.
Ich weiß, dass wir uns kurz danach getroffen haben und dass du so komplett neben der Spur warst, weil es dich so überrollt hat.
Ja.
Heute mit so ein bisschen Abstand, kannst du das nochmal genießen?
Jetzt kann ich es genießen. Damals war das wirklich wie so ein Zug, der einen überrollt. Das ist genau das richtige Bild. Ich habe 20 Jahre darauf hingearbeitet und als es dann soweit war, dass ein großer Verlag sagt, wir machen hier was ganz Großes mit Ihnen, Frau Völk. Sie werden jetzt Spitzentitel, wir machen eine große Kampagne, wir wollen eine Marke schaffen. Wenn man das so gesagt bekommt und dann alle Chefs so da sitzen, alle sind da und dann fühlt man sich plötzlich so unglaublich klein und denkt, oh Gott, kann das alles und wird das und bin ich gut genug und dann kommen die Zweifel. Aber es ist gut gegangen.
Hat wahrscheinlich nach dem, was du hast, auch sowas wie so eine Unwirklichkeit, oder?
Absolut. Also es war absolut surreal die ersten Wochen. Ich war völlig neben mir. Es war wie wochenlang verliebt sein, dass man gar nicht mehr klar denken kann. Mhm. Und es kam immer wieder noch eine tolle Nachricht, noch eine. Und das war völlig verrückt. Und erst jetzt mit einem Jahr Abstand kann ich das so ein bisschen sacken lassen und so ein bisschen pragmatisch betrachten. Und es war aber eine tolle Zeit.
Ich habe ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich das Internet auch ein bisschen gefragt. Und da gibt es einen Artikel, siehe da, da steht, Romy Völk verrät, wie man einen Bestseller schreibt.
Ach
Spoiler,
Gott.
Es steht da nicht drin. Also du hast auch nicht das Rezept.
Also diese Überschrift ist nicht von mir, kann man sich denken, weil das würde ich mir nie, ich würde nie behaupten,
wenn es einer wüsste, würden wir es alle machen.
Eben, also das würde ich auch nie behaupten, dass ich das kann. Ich bin angefragt worden, ob ich erzählen kann, so ein Werkstattgespräch, wie ich schreibe, wie ich plotte. Das habe ich getan und diese Überschrift kam nicht von mir. Mittlerweile habe ich jetzt zwei Bestseller mit dem Taschenbuch von Totenweg 3, aber das kann man nicht planen. Man kann keine Bestseller planen.
Bluthaus und dein Ermittlerteam, Havakon und Frieda, war zuerst die Idee, da einen Krimi zu schreiben? War zuerst die Idee, was in der Haseldorfer Marsch anzusiedeln? Oder war zuerst die Idee, da so ein Kommissar und Kommissarin-Team zu entwickeln?
Also Krimi war klar. Ich komme vom Krimi. Ich lese mein Leben lang Krimis. Ich bin ein Spannungskind. Ich schreibe das sehr gerne. Das war von vornherein klar. Ich wusste auch, als ich da in die Marsch gezogen bin, dass ich dort in dieser neuen Heimat was schreiben muss. Das war klar. Es ist einfach unglaublich schön, aber auch im Herbst, Winter sehr düster, sehr neblig, sehr viel Regen, Stürme.
Krimi-Stimmung.
Da ducken sich die Reetdachhäuser zusammen. Da muss man Krimis schreiben. Und ich bin laufen gegangen an einem Sommertag, einem richtig schönen Sommertag und bin an einem alten Backsteingebäude vorbeigelaufen, das so abgerockt ist und mit ganz viel Brennnesseln und die Fenster so zugenagelt und so. Und da war die Idee da. Und diese Idee hat sich festgesetzt. Man hat immer mal Ideen, aber es gibt welche, die sich festsetzen und die war da, ganz schnell da. Und dann war auch die erste Person, die Frieda, die kam relativ schnell mit um die Ecke. Und dann bin ich losgelaufen im Kopf. Wo könnte das hinführen?
Und dann war ja, als dieser große Erfolg, über den wir gerade gesprochen haben, losging, der zweite Band schon fertig, den hattest du schon geschrieben. Hat das den Druck so ein bisschen rausgenommen oder
Doch. Nimmt
man in so einem Moment das Buch nochmal zur Hand und denkt, um Himmels Willen, jetzt gucken noch mehr Leute drauf, jetzt muss ich es doch nochmal umschreiben.
Nein, das war ein sehr glücklicher Umstand und mein Verlag hat ja entschieden, das so groß zu machen, weil der zweite Band, weil ich den abgegeben hatte und sie sahen, dass der das Level halten kann.
Mhm.
Also es ist ja ganz oft so, dass welche wirklich so einen ersten Band machen, der sehr erfolgreich wird und der zweite sehr viel schwächer ist. Und natürlich war das war die Möglichkeit auch gegeben. Und ich hatte den abgegeben. Ich hatte halt viel Zeit zum Schreiben und die haben gesehen, das ist genau das Niveau, was wir wollen und es hat Potenzial, die ganze Reihe und deshalb hat man diese Riesenkampagne dann gemacht. Mir hat es sehr viel Druck genommen, natürlich, aber dafür war der Druck beim dritten jetzt da. Sterbekammer, der jetzt kommt im Herbst, den habe ich nicht ganz so easy-beasy geschrieben. Da habe ich mir schon sehr viel mehr Gedanken gemacht und die Zweifel, na, wird es wieder so gut oder nicht, die sind klar. Sind
ich kenne da einen, der es schon gelesen hat, der mir gesagt hat, es sei ziemlich großartig. Also,
wow. toll, danke.
Da bin ich jetzt irgendwie zweifelsfrei, dass es genauso toll wird wie die anderen. Aber du hast gerade schon gesagt, wenn du laufen gehst, hast du die Natur. Also man kann sagen, bei dir ist viel Gegend, da wo du wohnst.
Ja.
Wenn man dir bei Instagram folgt, dann sieht man auch immer mal die Nachbarshunde, die vorbeikommen und sich ein Leckerli abholen.
Genau.
Ist das was was du brauchst zum Schreiben? Oder kannst du zum Beispiel auch, wenn du irgendwo auf Lesereise bist, dich in ein Hotelzimmer setzen, auf eine Wand gucken und da schreiben?
Wenn es sein muss, wenn der Druck groß genug ist, mache ich auch das. Aber ich brauche Atmosphäre zum Schreiben. Ich schreibe auch nicht am Schreibtisch. Das erinnert mich zu sehr an meinen alten Job da in der Wirtschaft. Ich bin ein Schreiber, der braucht viel Raum, entweder draußen wie jetzt hier unter so einem schönen Baum oder im Garten oder an meinem Esstisch. Ich schreibe am Esstisch mit Blick in meine schöne Wohnküche. Da geht's gut und da bin ich auch am besten. Also meine Kreativität braucht Raum.
Und liege ich falsch mit der Annahme, dass du innerlich, was das Schreiben angeht, noch die Juristin bist, die sehr strukturiert vorgeht und einen genauen Plan hat, wenn es losgeht?
Ich will es gar nicht auf die Juristerei schieben, sondern tatsächlich auf einen engen Freund von mir, der auch Schriftsteller ist und das schon sehr viel länger und der mir das einfach von Anfang an gesagt hat, du musst Struktur haben, wenn du einen Roman anfängst. Du kannst nicht einfach
losschreiben. Wir können sagen, es ist Andreas Izquierdo.
Andreas Izquierdo.
Seiner Bücher, nämlich Der Club der Traumtänzer, ist eines meiner Lieblingsbücher. Deswegen können wir ruhig mal seinen Namen sagen.
Genau, das müssen wir auch, weil das wirklich, der hat mir so viel mitgegeben auf meinem Weg in die Autorenschaft. Und das war so eins der Bilder, dass er sagt, ein gutes Haus muss auch auf einem festen Fundament stehen. Und genau das brauchst du bei einem guten Roman auch. Und er ist bis heute, ist er noch dran. Wir tauschen Texte aus. Er ist immer der allererste, der meine Exposés zu sehen bekommt. Und dann ziehe ich den Kopf ein, weil er wirklich ein Kritiker ist, der, also da zählt die Freundschaft nicht. Ne? Der hat mich wirklich Exposés 2-3 Mal schreiben lassen. Und genau das ist es auch, was ich brauche. Und ich bin unendlich dankbar, dass er mich so strukturiert hat.
Jetzt habe ich eins meiner Lieblingsbücher schon gesagt. Du weißt, jeder muss hier in diese Sendung seine 3 Lieblingsbücher mitbringen. Und da wüsste ich jetzt gern, welche deine aktuellen 3 liebsten sind.
Ja, habe ich natürlich mitgebracht, vorbereitet. War gar nicht so einfach. Ich lese ja viel und gern und sich auf 3 zu beschränken, ist immer ein bisschen schwierig.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich habe 2 Krimis mitgebracht, aber der allererste, das ist ein Roman, der mich unendlich bewegt hat und da habe ich tatsächlich wirklich ein paar Tränchen gedrückt. Das ist Dörte Hansen. Viele kennen Altes Land von Dörte Hansen, habe ich auch verschlungen, aber mit Mittagsstunde hat sie, finde ich, nochmal eins draufgesetzt. Ich bin ein Landkind und es spielt auf dem Land in Norddeutschland. Also es ist ja eher
lebt in Husum inzwischen, das sozusagen meine Hood.
Richtig, deine Hood, genau. Mhm. Und da habe ich auch viel an dich denken müssen. Es ist unglaublich schön geschrieben, mit viel Melancholie, mit unglaublich tollen Figuren. Also die sind mir so ans Herz gewachsen. Und die Landschaft, die alten Bauernhöfe, die nach und nach vergehen und dieses Vergängliche überhaupt, das hat sie so unglaublich schön gemacht in diesem Buch. Und ich habe es mir tatsächlich nochmal als Hörbuch geholt, weil das Hannelore Hoger gelesen hat, habe mir das nochmal angehört, habe nochmal ein bisschen geheult im Auto. Tolles Buch, kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Der zweite ist Andreas Pflüger. Und da muss ich sagen, es ist nicht ein Buch, es ist eine Trilogie. Und die sollte man, glaube ich, auch vom ersten Band an lesen. Das ist mir empfohlen worden. Ich habe mal reingelesen, endgültig heißt der erste Band. Und da geht es um eine blinde Polizistin, die jetzt als Vernehmungsspezialistin beim BKA arbeitet. Die ist in einem Einsatz verletzt worden, seitdem blind, Jenny Aaron. Und er schreibt wirklich über eine blinde Frau, wie die sich durchkämpft. Und man muss wirklich sagen, kämpfen, weil die ist echt tough und trotz ihrer Behinderung ist die Polizistin. Und ich will gar nicht zu viel verraten, man muss das wirklich lesen.
Ist eine Trilogie, ist gerade der dritte Teil.
Der dritte, also der zweite heißt Niemals, der dritte Geblendet, der kommt jetzt im August. Genau. Und ich habe ihn natürlich schon vorbestellt. Und der dritte, das ist Tony Parsons. Und da kann ich vielleicht zum Schluss noch eine kleine Episode mit ihm erzählen. Tony Parsons ist ein Autor, der auch in meinem Verlag Bastei Lübbe hier in Deutschland verlegt wird und der kommt aus London. Der letzte Band seiner Reihe um Max Wolf ist Die Essenz des Bösen. Man kann alle Bände für sich lesen. Ich habe natürlich alle gelesen. Es geht um Max Wolf, der Detective der Londoner Polizei, alleinerziehender Vater, kleine Tochter, Scout, hat einen Hund Stan. Das klingt alles so idyllisch, aber die Plots haben es echt in sich. Gerade jetzt im Buch, im letzten Essenz des Bösen, überlebt er einen Terroranschlag. Das heißt, das Buch geht los, als er aufwacht nach diesem Terroranschlag, wo ein Helikopter in ein Einkaufszentrum gestürzt ist. Und der erste Satz ist, ich wachte auf und die Welt war nicht mehr da. Ja, Also das ist eine ganz tolle Reihe auch. Und Toni Parsons vielleicht noch zum Abschluss. Ich war von meinem Verlag eingeladen zum Krimi-Dinner. Da wurden 4 Autoren des Verlags am Abend vorgestellt. Journalisten waren da, Blogger waren da. Und ich wusste auch, dass Toni Parsons kommt und ich als großer Fan und komme an dem Abend aus meinem Hotelzimmer und neben mir, direkt die Tür neben mir, fingert einer da am Schloss rum, so vornüber gebeugt. Ich denke, was macht der denn da? Und als er sich rumdreht und mich anguckt, ist das Toni Parsons. Und das Erste, was mir so rausrutscht, ist, sagt, oh, Toni Parsons, I'm a big fan. Und er hat mich so entrückt angeguckt und muss gedacht haben, jetzt sind die Fans hier schon im nächsten Hotelzimmer. Das war so furchtbar peinlich. Ich bin da weggestolpert aus dieser Situation. Wir haben uns natürlich den ganzen Abend noch gesehen und haben das dann auch aufgelöst und so. Aber das fand ich irgendwie, das ist so für eine Schlüsselszene für mich, wenn ich an ihn denke und kann wirklich nur jedem ans Herz legen, auch diese Reihe von ihm zu lesen.
Du hast gerade bei Dörte Hansen über die Figuren gesprochen. Das ist ja auch bei dir so, dass es Menschen gibt, also zum Beispiel im ersten Band einen Apfelbauern, den es ja bei dir wirklich gibt. Wie oft sind denn Menschen in deinen Büchern Menschen, die es in der Wirklichkeit auch gibt, also die du getroffen oder kennengelernt hast?
Ja, also den Apfelbauern gibt es tatsächlich und ich wollte den unbedingt drin haben. Ich beobachte viel. Ich gehe durch die Welt, die Augen immer offen, die Ohren offen und natürlich als Schriftsteller braucht man Input. Also man kann sich ja nicht alles ausdenken. Aber ich versuche es dann doch so zu verfremden, dass nicht einer sagt, ja, das bin ich doch 1:1, das würde ich mir auch nie anmaßen. Aber ich mag es, wenn mich Menschen treffen oder wenn die irgendwas in mir auslösen, dass ich dann davon etwas nehme, also einen Charakterzug oder von mir aus auch ein Merkmal des Körpers oder wie auch immer, dass ich das meinen Figuren mitgebe. Aber eben nicht 1:1, also die Mischung macht.
Und wenn jetzt jemand deine Bücher nicht kennt und nimmt sich eins und fährt dann da in deine Gegend, erkennt er Orte wieder? Also gibt es Gaststätten, die es wirklich gibt oder Gegenden oder machst du es da auch so, dass du es ein bisschen verfremdest?
Nein, man wird natürlich, wenn man in die Marsch fährt, es gibt ja nicht nur eine Marsch, es gibt ja verschiedene Marschgegenden. Ich komme aus der Haseldorfer Marsch, habe aber den Ort Deichgraben fiktiv gewählt, weil ich war gerade damals dahin gezogen und hatte echt Angst, dass die Leute meine Bücher lesen und sagen, die hat überhaupt keine Ahnung. Und wir hatten da ein Haus gebaut, also ich hatte ein bisschen Angst, dass die uns da so
raus... Dass du nicht mehr zum Kegelladen kommen darfst.
Genau, also es ist wirklich fiktiv und ich habe mein eigenes Marschgebiet so ein bisschen erschaffen. Aber nichtsdestotrotz wird man das absolut wiedererkennen. Und
die Leute in deiner Gegend finden es großartig.
Die finden es toll. Also ich werde wirklich angesprochen. Also da kommt mal jemand und sagt so, im ersten Buch hatte ich so jemanden, der möglicherweise der Täter sein konnte und habe den Namen da vom Dorf genommen. Und dann kommt jemand und sagt so, weil das der Bäckername war, ne? Sag mal, schmecken dir die Brötchen nicht bei uns oder was? Ne? Also solche Spitzen kommen dann schon mal, aber ganz liebevoll. Also die mögen das, die finden das toll, die besuchen die Lesungen, lesen die Bücher und ich bin total glücklich drüber.
Nun ist Totenweg gerade als Taschenbuch erschienen. Im Herbst kommt dann Teil 3 der Serie. Du hast nebenbei auch noch einen Kurzkrimi geschrieben, Stumme Geliebte, mal ebenso. Hast du je ein Problem mit Abgabeterminen?
Natürlich. Wer hat es nicht?
Ne? Das klingt also nicht so.
Der Druck wird größer, die Abgabetermine hat man gefühlt immer enger gesetzt. Ich brauche aber Druck. Das habe ich schon im Jurastudium gebraucht. Also ich war echt ein fauler Student. Ich habe immer lieber so meinen Freizeitstress ein bisschen vorangetrieben, als zu studieren. Und wenn die Termine kamen, wo Hausarbeiten abgegeben werden mussten, dann habe ich richtig
Nachtschicht
aufgedreht. Und die sind richtig gut geworden. Das ist beim Schreiben teilweise auch so. Ein bisschen Druck brauche ich. Aber man muss, um denken zu können, um kreativ zu sein, auch ein bisschen Zeit haben. Und das ist wichtig.
Machst du denn dir richtig, also es gibt ja Leute, die sagen, ich schreibe 3 Seiten am Tag oder ich schreibe 20.000 Worte oder die machen sich einen Wochenplan, wann was geschrieben sein muss. Machst du sowas auch?
Mittlerweile schon. Muss ich machen, um mich nicht zu verzetteln. Beim letzten Buch Sterbekammer, was jetzt kommt, habe ich Anfang des Jahres sehr intensiv schreiben müssen, weil der Abgabetermin kam. Ich habe in 2 Monaten 200 Seiten geschrieben, was sehr, sehr, sehr viel ist für mich. Das kenne ich so gar nicht. Und habe tatsächlich gesagt, ich muss am Tag 6 bis 8 Seiten schreiben, damit ich das schaffen kann. Und dann geht es irgendwie auch. Ne?
Also aber wie geht's? Das ist ja das, was viele sich fragen, die dann natürlich sagen, ich möchte mich heute Morgen an den Schreibtisch setzen und mindestens 4 Seiten schreiben. Und dann guckt man aber nochmal bei Facebook und dann macht man sich nochmal einen Kaffee und oh Mann, ist schon 14 Uhr.
Mit einer guten Struktur geht's. Und da komme ich wieder zu Andreas Izquierdo zurück, der sagt, du brauchst ein gutes Fundament. Und wenn man das hat, A, mit einem guten Exposé und B, das habe ich durch ihn gelernt, einem guten Szenenplan. Er sagt mir immer Treatment, er kommt aus dem Drehbuchbereich. Also ich habe den Roman tatsächlich von Anfang bis Ende durchgeplottet. Das sind 40, 50 Seiten, Treatment, da kann man sich langhangeln. Dann kann man auch mal an einem Tag, wo es eben nicht so gut ist und wo man unausgeschlafen ist und unkonzentriert, kann man Seiten schaffen und schreiben. Und das geht. Aber wenn man gar nicht weiß, wo man hinschreiben muss,
dann funktioniert es nicht. Du musst ja aber das Treatment auch mal schreiben. Also auch die 40 Seiten müssen ja geschrieben sein.
Ja, das ist auch Arbeit und das ist richtig Disziplin. Am liebsten, ich habe jetzt gerade die neue Buchidee für Band 4 und am liebsten würde ich jetzt nach dem Exposé, was auch total begeistert aufgenommen wurde, würde ich jetzt gerne losschreiben. Aber ich setze mich jetzt hin und werde jetzt nochmal 2 Wochen das Treatment machen, weil ich auch weiß, dass Andreas fragen wird. Aber weil es mir absolut eine Hilfe ist, auch dann beim Schreiben.
Und Band 4 heißt, es geht auf jeden Fall weiter mit deiner Reihe.
Es geht weiter. Wir haben jetzt 6 Bände beim Verlag. Also sind gerade neue Vertragsabschlüsse passiert. Was ich großartig finde, dass die so hinter mir stehen. Und das ist so eine Begeisterung bei Bastian Lübbe. Die lieben diese Reihe und diese Begeisterung ist in jeder Abteilung zu spüren. Und die haben bis Band 6 jetzt eingekauft. Und ja, wenn es nach mir geht, ist da auch noch nicht Schluss.
Und wenn du die Figuren so im Kopf hast, natürlich vor allem deine Hauptfiguren, hast du irgendwo was hinterlegt, wie die aussehen, was die für Macken haben? Oder ist das so in deinem Kopf, dass du es gar nicht brauchst?
Ich habe das alles versucht. Also ich habe Karteikarten versucht, ich habe so ein Flipchart versucht, ich habe mit irgendwelchen Schreibprogrammen gearbeitet, aber das funktioniert nicht. Es ist in meinem Kopf. Ich bin bevor ich anfange zu schreiben, bin ich wochenlang mit meinen Figuren unterwegs. Die sind bei mir. Die sitzen mit am Tisch quasi. Und ich habe das im Kopf, ich schreibe mir da nichts, weil ich finde die Zettel dann eh nicht wieder, wenn ich sie brauche. Also ich bin wirklich jemand, der ganz viel eben über das Gefühl, über das, was in meinem Kopf ist, schreibt. Und das muss ich auch nochmal erwähnen, ich habe eine großartige Lektorin, die natürlich in dieser Reihe mit involviert ist und die mich laufen lässt, also lange Leine, aber sie fängt mich immer dort ein, wo sie sagt, na hier, passt doch das noch nicht und hast du mal darüber nachgedacht. Und so jemanden braucht man an der Seite. Und Gerke Haffner ist wirklich so ein absoluter Glücksgriff, also wirklich der Sechser am Lotto, wenn man so eine Lektorin hat wie sie. Ich will nicht sagen, muss man Bestseller schreiben, aber dann läuft es auf jeden Fall besser beim Schreiben.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Romy Völk.
Sehr gerne. Dankeschön.
Die Schreibenden von Anja Görz.